Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck.
So, erstmal eine Tüte drehen. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 149. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki Reck in Gänze und in echt auch mal wieder in seinem Freistaat Eifel.
Und ohne Windel.
Und ohne Windel, ja, ich hab ja letzte Woche mal wieder so eine kleine Kurzfolge alleine gemacht, mhm. Aber ich habe natürlich nicht erzählt, was du hast, sondern du hattest wahrscheinlich eine Windel an.
So kann man. Ja, also ich hatte ein Magen-Darm-Virus, das anscheinend die Runde macht im Moment.
Ja, schön.
Und es war sehr unschön, muss ich sagen.
Ja, und eigentlich hatte ich letzte Woche, deswegen, ich hole das nämlich jetzt heute einfach nach, weil letzten Freitag war ja der Tag der Komplimente.
Aha.
Und da dachte ich, den könnten wir auch zelebrieren, aber ich hole das einfach heute nach und ich muss sagen, Recki, du siehst fantastisch aus heute.
Ja, bedanke mich.
du siehst wirklich fantastisch aus.
Ist alles relativ. Am letzten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag habe ich nicht so fantastisch ausgesehen, wie ich mir habe sagen lassen. Ich muss kalkweiß wie die Wand gewesen sein.
Ja, wenn das so ein richtiger Virus war, so ein Magen-Darm-Virus, der rafft einen ja dahin, ne?
Der hat mich echt dahin gerafft. Auf dem Zahnarztstuhl, weil ich hatte noch einen Zahnarzttermin, auf dem Zahnarztstuhl bin ich zusammengebrochen.
Du nimmst im Moment einfach alles mit, was irgendwie geht.
Ja, dann habe ich wenigstens hinter mir.
Oh Mann. Ja, ich habe mir noch in der vorletzten Woche, glaube ich, hatten wir doch auch nochmal über den Mount Everest gesprochen, ne? Über die ganzen Bergsteiger, die jetzt ihren Stuhl mit runterschleppen.
Ah ja, genau.
So, da ist mir nämlich auch nochmal gekommen, man denkt da gar nicht so drüber nach, aber stell dir mal vor, ne? Du gibst so viel Kohle hier aus und kurz vorm Bergkamm kommst du dann wirklich auf die Idee, nochmal zu müssen?
Mhm.
So, und in dem, wenn du jetzt da, so, sagen wir mal, mit so einem Virus da hochgehst, dann hast du aber, naja, lassen wir das.
Ja, das wird natürlich schwierig, das wieder mit nach Hause zu nehmen, ne? Wenn das, also der Schwerkraft folgt und den Berg runterfließt, läuft.
Ja. ich muss eine Sache loswerden, die habe ich eben gesehen und musste mir das Foto auch nochmal angucken. Hattest du mitbekommen, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz eine Privataudienz beim Papst hatte?
Ja, irgendwie schon, aber ich habe das gar nicht einordnen können. War das jetzt aktuell?
Ja, das war jetzt am Wochenende, Anfang der Woche, also jetzt relativ aktuell. Und da ist einfach sowas Lustiges passiert und ich konnte das nicht glauben, aber ich habe ein Foto gesehen, das stimmt. Also wenn man eine Privataudienz beim Papst hat, dann schenken die sich gegenseitig was. Also der Papst schenkt dem Gast was und andersrum.
Aha.
Und der Papst hat dem Olaf Scholz so ein Bronze-Kunstwerk gegeben oder geschenkt, was irgendwie so ein Kind zeigt, was einem anderen Kind hilft, so als Zeichen für Aufstehen und Hilfe. Irgendwie sowas Nettes. So, und jetzt mal Frage an dich. Was würdest du dem Papst mitbringen, wenn du jetzt deutscher Bundeskanzler wärst? Obwohl, ist ja egal. Auch als Recki Reck, was würdest du dem Papst mitbringen?
Ja, ich meine, als Bundeskanzler, ich kann nicht für Olaf Scholz sprechen, aber ich würde ihm vielleicht eine Wildsalami aus meiner Küche mitbringen.
Damit könnte der wenigstens was anfangen. Ja. Andere Frage, wie alt, musste ich mich dann jetzt eben fragen, wie alt ist der Papst?
78 bis 80 ungefähr.
ich kann nicht, weißt du, was Olaf ihm mitgebracht hat? Der hat dem Fußball mitgebracht.
Warum?
Keine Ahnung. Das ist anscheinend der offizielle EM-Fußballball von der EM jetzt im Sommer.
Ah, okay. Ja, okay.
Ja, nicht okay. Das hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, aber wahrscheinlich hat er sich im Kanzleramt so hin und her geguckt und meinte, boah, scheiße, ich muss noch irgendwann für den Papst mitnehmen. Und dann lag da dieser Fußball, hat er den Fußball unter den Arm geklemmt und hat den zum Papst geschleppt. Naja, und dann sind die beiden raus in den Vatikan und haben unten ein bisschen gekickt.
Ja, auf dem Petersplatz.
Ja, aber es ist wirklich schwer. Was bringt man dem Papst mit, ne?
Ja, was bringt man jemandem mit, der alles hat, ne? Und auch gar nichts.
Ja, eben, eigentlich und gar nichts, und aber ja auch, der braucht ja nichts.
Nee.
Der Papst hat doch auch kein Hobby, oder?
Ich glaube, der guckt gerne Fußball.
Woher weiß er das?
Meine ich gehört zu haben.
Echt? Ja, vielleicht ist das ja gar nicht so abwegig mit dem Fußball, den Olaf ihm geschenkt hat.
Ja, deswegen habe ich mir ja gedacht, irgendwie macht schon Sinn, weil der Papst ist Fußballfan und ich meine, jeder Südamerikaner ist Fußballfan.
Ja, also kann ja nur, weil ansonsten wäre das ja einfach so ein, also, ob Papst oder nicht, aber allein einfach so einem alten Mann einen Fußball zu schenken, ist ja schon so absurd.
Ja, es wäre eine sehr überflüssige Geste, wenn das nicht irgendeine Bewandtnis hätte.
Ja, aber das Foto ist so geil.
Übrigens waren die Russen noch nicht hier. Ne?
Ja, erzähl mir das jetzt mal. Ich hatte das ja nur am Rande mitbekommen. Du hast eine E-Mail bekommen, oder was?
Ich habe eine E-Mail bekommen und es war auch nicht die erste. Aber das war die erste E-Mail als Erpressungsversuch gegenüber meinem Laden, der tatsächlich meine Adresse enthalten hat.
Also um das nochmal kurz einzuordnen, das war eine so eine typische Bitcoin-Erpresser-Mail, aber diesmal
genau.
Mit persönlicher Anrede, nicht persönliche Anrede nicht, aber zumindest mit Adresse
drin. Mit Adresse, genau.
Und ich habe, du hast sie ja auch da zum Lesen gegeben. Und die Sprache und die Rechtschreibung ist ja so beschissen, so schlecht funktioniert ja heutzutage kein Übersetzungsprogramm mehr.
Richtig.
Also selbst glaube ich, das schlechteste Übersetzungsprogramm funktioniert ja besser als das, wie der Text geschrieben war.
Ja.
Das heißt, da hat ja wirklich jemand gesessen.
Ja, genau. Und irgendetwas oder irgendwer hat auch meine Adresse rausgesucht. Ein paar unschlüssige Dinge waren in der E-Mail enthalten, die einfach keinen Sinn machen, wenn man mich kennt oder wenn man recherchiert über mein Restaurant. Aber im Großen und Ganzen war es so allgemein gehalten, dass man sich hätte angesprochen fühlen können. Und es war eben so dieser typische mafiöse Erpressungsversuch, wir brennen deinen Laden ab und bringen deine Familie um, wenn du uns nicht umgehen, 2000 Euro in Bitcoin überweist.
Die Reihenfolge der Drohung, die war ja auch völlig absurd.
Ja, genau.
Also da waren ja Sachen, die erst später kommen, die man, also die gar keinen Sinn mehr ergeben, wenn die...
Ja.
Also die Reihenfolge war ja völliger Quatsch.
Ja, also ich vermute, irgendjemand muss sowas geschrieben haben, aber diese Dinger, die gehen tausendfach rum und speziell an Gastro, warum auch immer, aber nicht ausschließlich. Also mein Bruder zum Beispiel, der in einem völlig anderen Gebiet tätig ist, hat auch schon solche Mails bekommen und man kann sie nicht ernst nehmen, auch wenn sie sehr ernst klingen, aber...
Ich wollte gerade sagen, weil, was heißt nicht ernst nehmen? So eine Spam-Mail, es gibt ja diese unpersonalisierten Spam-Mails auch manchmal mit hier, wir haben deinen Computer haben dich eingeloggt und veröffentlichen deine Daten, wenn du nicht Bitcoin überweist. Genau. Das ist ja schon das eine, aber mit diesem persönlichen und auch den Namen deines Restaurants zu nennen und die Adresse und so, ich finde, das ist nochmal mehr so ein Eingriff in eine Persönlichkeit.
Ja, das stimmt.
Das ist, ich finde, das ist ja kein Spam mehr.
Nee, das ist schon eine ernsthafte Erpressung, die ins Leere läuft, wenn man nichts unternimmt. Ich meine, vielleicht gibt es Leute, die doof genug sind, sofort 2000 Euro in Bitcoin zu schicken, aber ich weiß nicht, was sowas bringen soll. Aber es ist das erste Mal, dass ich das auch bei der Polizei angezeigt habe.
Machen die da was?
Keine Ahnung. Was? Keine Ahnung. Ich habe also online Polizei NRW, kannst du eine Anzeige machen und bisher habe ich nichts gehört.
Hm. Aber nett fand ich halt trotzdem, dass noch eine Anleitung dabei war, wie man an Bitcoins kommt, wenn man nicht weiß, wie man an Bitcoins kommt.
Genau.
Nämlich bei Google eingeben, wie komme ich an Bitcoins?
Das fand ich nett.
Ja, also kann man aber auch mal wirklich, es gibt dieses Online-Portal bei der Polizei und falls man sowas bekommt, sollte man das da auch wirklich anzeigen, weil nur wenn das wirklich in riesen Massen angezeigt wird, passiert da überhaupt was bei der Polizei.
Ja, denke ich ja.
Also deswegen jeder, der sowas bekommt, sollte das unbedingt, das kann man nämlich bei Google eingeben, hier Online-Polizei-Anzeige.
Ja.
Also,
Auf jeden Fall machen.
Wir unterbrechen für eine wichtige Mitteilung. Es folgt ein Kompliment an Recki Reck.
Recki, ich wollte dir mal sagen, dass wenn man mit dir FaceTimet, diese Videoqualität ist wirklich am besten von allen. Ich habe mit keinem anderen eine bessere FaceTime-Qualität als mit dir. Das nur am Rande.
Warum ist das so?
Ach, man weiß es nicht. Man weiß es. Boah, mir ist was passiert, ne? Kennst du diese... Ich weiß gar nicht, ob es die in der Eifel gibt, aber so diese Lastenfahrräder, wo man vorne so Kinder reinsetzen kann.
Ja, es gibt einige wenige, durchaus hier.
So, und das, die gibt es hier in Köln, gibt es die als so großes Miet, ich glaube als Mietpool auch. Und viele, gerade so Muttis von kleinen Kindern, haben die mittlerweile auch privat. Mhm. Jetzt habe ich letztens gehört, als ich in Niederlande war, dass dort diese Lastenräder verboten sind, weil die einfach zu gefährlich sind. Mhm. Und kaum habe ich das erfahren und bin wieder hier in Köln zurück. Du kennst doch diesen Zebrastreifen bei mir vor der Tür, ne?
Ja.
Und das ist im Moment auch verkehrsmäßig so ein bisschen blöd geregelt, weil aus der Stichstraße daneben an kommen auch im Moment sehr viele Autos raus. Naja, und ich will über den Zebrastreifen gehen und ein Auto biegt gerade ab. Und in dem Moment kommt eine Mutti mit ihrem Lastenfahrrad und zwei Kindern vorne drin rein.
Oh.
Nimmt dem Auto die Vorfahrt und mir, der über den Zebrastreifen gehen will, mit den Worten, ja, Entschuldigung, so schnell kann man mit den Dingern nicht bremsen.
Ah ja.
Der Punkt, aber die Knautschzone vorneweg waren einfach ihre beiden Kinder. die Dinger sind gemeinsgefährlich. Die hat die Situation einschätzen können, hat aber nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Die sind so schwer zu bremsen.
Das sage ich auch immer, wenn ich mit meinem Pickup irgendwo vorfahre.
Ja, aber das kannst du doch nicht mitbringen. Und dann schiebt die ihre Blagen da voraus. So, wenn was passiert, dann werden die ja nur abgehackt.
Das ist schon, also, man muss den Kopf schütteln, wenn man sowas sieht. Und
Hammer, ne? Mhm. Hammer, also ich warte auf den Tag, wo die Dinger hier auch verboten werden.
Ja, echt? Wenn die ersten Kinder zu Tode kommen.
Ja, man will den Teufel jetzt nicht an die Wand malen, aber das früher oder später passiert das ja. Mhm. Wer weiß, wenn die da, keine Ahnung, noch eine Kiste Wasser vorne drin haben und das wirklich so schwer ist dann irgendwann das Rad.
Boah.
Ah, scheiße, echt. Hm. Würde ich mal als Fail der Woche abtun.
Ja, ne?
Ja. Absolut. Hast du denn einen Tipp der Woche mitgebracht dafür?
Ja. War mir das kürzlich nochmal vor die Füße gefallen ist. Wir haben irgendwann mal, das ist lange her, über Aquafaba geredet, ne?
Ja, boah, was war das auch mal? Das war das Abkochwasser von irgendwas, ne?
Genau, also wörtlich übersetzt heißt das Bohnenwasser. Und das ist das Koch- oder Dosenwasser von weißen Bohnen oder Kichererbsen. Mhm. Und dieses Zeug enthält sehr ähnliche Eiweißverbindungen wie Hühnereier. Das bedeutet, dass man so ziemlich alles, was sich aus oder mit Hühnerei machen lässt, auch mit Aquafaba machen lässt. Also Kuchen backen, Omelettes und selbst Baisers kann man damit machen.
Aber dieses Wasser ist doch, das ist ja schon noch flüssig.
Das ist flüssig, aber hat eine ähnliche Viskosität wie Eiweiß. Und wenn du das zum Beispiel mit viel Luft unterhebst, also so wie man auch Eischnee macht und ordentlich Zucker rein, kannst du Baisers daraus backen. Ob das schmeckt oder nicht, habe ich nie ausprobiert. Aber für unsere veganen Freunde, die gerne mal sowas essen möchten, ist das vielleicht eine Alternative.
Aber vielleicht erzählst du gerade einen total alten Hut für so Veganer.
Das mag sein. Aber ich habe den Tipp in dieser Form noch nie bekommen von meinen vegetarischen und veganen Leuten, die mir immer wieder gerne Tipps geben, wenn ich mal wieder was Neues ausprobieren möchte in meiner Küche. Also das mit dem Aquafaba in dieser Form hatte ich noch nicht gehört.
Du kannst das ja mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja sogar ein Geschmackserlebnis.
Vielleicht ist das total lecker.
Wobei, Bodenwasser, ich habe irgendwie sowas Furziges in der Nase, wenn ich daran denke.
Ja, eigentlich ist ja auch, wie soll ich sagen, der Effekt auf die Gedärme entstammt ja diesem Wasser.
Warum?
Weil die chemischen Verbindungen, die dazu führen, dass man aufbläht, die werden beim Kochen der Hülsenfrüchte ins Wasser abgegeben. Nicht komplett, aber da steckt eine Menge von dem Gas, also von dem Stoff, der das Gasen auslöst, drin.
Ja, du sprichst ja aus Erfahrung. Ja, ich werde es jetzt nicht ausprobieren, ich bin da ehrlich, aber du kannst ja mal berichten, falls du es tust.
Oder wenn man mal keine Eier zu Hause hat und möchte einen Kuchen backen, kann man auch
oder so, ja,
eine Dose Kichererbsen aufmachen.
Ja, ich habe auch was zum Essen mitgebracht, also einen Esstipp. Ich hatte doch mal erzählt von diesem, was ich online gefunden habe, diesen komischen, ich baue mir meinen eigenen Leberkäse zusammen und bestell mir den und lass mir den liefern. Ich bin noch, wahrscheinlich weil wir darüber gesprochen haben und die sozialen Medien heimlich am Smartphone doch mithören, ich bin auf was noch Geileres gestoßen, was ich nämlich just gerade eben zum Abendessen hatte auch.
Aha.
Leberkäse aus dem Glas.
Hm.
Und zwar ist das wie so ein Marmeladenglas, du schraubst den Deckel ab und stellst das ganze Ding für eine halbe Stunde bei 185 Grad in den Ofen.
Mhm.
Und dann hüpft der Leberkäse so langsam oben raus.
Interessant.
Also quasi durchs Backen werden unten, irgendwie Luft dann nach unten gedrückt und dadurch drückt er sich aus dem Glas raus. Und der Teil, der dann oben aus dem Glas rausgedrückt ist, bekommt dann auch wirklich diese Kruste.
Mhm.
Und der Vorteil eben dadurch, dass das nur wie so ein größeres Marmeladenglas ist, ist das so eine Menge, die man auch einfach aufessen kann. Weil sonst diese Leberkäse, die man kaufen kann, da kannst du ja vier Personen mit versorgen.
Das stimmt.
Und ist im, halt weil es ein verschraubbares Glas ist, ist ungekühlt haltbar.
Mhm.
Super, ne?
Kriegt man sowas im normalen Supermarkt?
Da habe ich es jetzt nicht gefunden. Ich habe es online bestellt, weil das ist eine. Ist doch scheißegal. Hupsi heißen die.
Hupsi?
weil die ja aus dem Glas hüpfen. Und das ist eine Metzgerei irgendwo in Hessen, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht erzähle ich aber auch Quatsch. Ich weiß nicht, aber es ist eine Metzgerei, die das irgendwie entwickelt haben und jetzt online vermarkten.
Hm.
Ich glaube aber, das ist, also weil es gibt mehrere Sorten. Ich habe jetzt erstmal diesen klassischen bestellt und den gibt es noch mit Käse, mit Gemüse drin und Paprika und Chili. Das ist eine super Idee. Hm. Und funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, das funktioniert so gut. Du hast eine angenehme Kruste und der ist einfach frisch und warm. Das ist ja nochmal wirklich ganz anders, ne? Als wenn er da schon so 5 Stunden in einer Wärmetheke beim Metzger liegt.
Hm.
Ah. Also genau das Gegenteil von deinem veganen Tipp, den du gerade hattest. Aber wir müssen ja auch beide Seiten hier versorgen. Und
wir lassen beides gelten.
So. Und ich habe noch einen zweiten ganz kleinen Tipp mitgebracht. Eine Dokumentation, die aktuell noch in der Dreisat und ich glaube NDR-Mediathek zu finden ist. Der Atem des Meeres von 2020 ist eine 90-minütige Dokumentation über das Wattenmeer in Holland und Dänemark.
Mhm.
Kommt vollkommen ohne Sprecher aus, sondern dir werden 90 Minuten geilste erzählende Bilder angeboten.
Mit Musik oder ohne?
Ohne Musik. Nur mit Atmoton.
Wow.
Es ist, es funktioniert, also da ist auch zwischendurch Musik, aber einfach, weil eine Kapelle auf einer Kutsche durchs Bild fährt. Aber,
ah, okay. Hm.
Aber es ist so, also es ist sehr, wirklich sehr viel im Sounddesign gemacht worden, aber es ist so, also es erzählt eine Geschichte. Es ist richtig cool. Hm. Über Land, über Leute, über Forschung, über alles, was rund ums Wattenmeer passiert.
Wow.
Der Atem des Meeres. Der Atem des Meeres, genau.
Interessant.
Ja.
Wir unterbrechen für eine wichtige Mitteilung. Es folgt ein Kompliment an Recki Reck.
Recki, du hast die schönsten Waden, die ich jemals gesehen habe.
Aber die kannst du doch gar nicht sehen.
Aber ich habe die schon mal gesehen. Ich habe die auch schon mal, im Sommer habe ich die schon mal gesehen. Wahnsinnig schön.
Das ist nett.
So, und ich habe noch was zu verkünden.
Ja.
Ich habe doch gesagt, ich werde darüber berichten, wenn ich es getan habe. Und ich habe es getan. Ich habe eine Heißluftfritteuse gekauft.
Wow.
Wow. Ich wusste nicht, wie sehr man eine Heißluftfritteuse braucht.
Echt?
Ja. Jetzt ohne Scheiß. Also dieses Vorurteil, da macht man ja dann eh nur Pommes drin. Hm. Ist totaler Quatsch. Funktioniert zwar sehr gut, muss man sagen. Aber du, selbst das komplette Grillhähnchen, was ich da drin hatte,
aha,
funktioniert ausgesprochen gut. Oder abends schnell mal einfach Brokkoliröschen da reinschmeißen.
Was passiert denn damit?
Na, im Prinzip ist eine Heißluftfritteuse ein wahnsinnig kleiner Ofen. Ne, du hast ja, oben hast du die Heizspirale, also den dieses Heizgitter, und dann hast du da Sturm drin.
Hm.
Im Prinzip ist das nichts anderes als ein ganz konzentrierter kleiner Ofen. Das heißt, du kannst da im Prinzip erstmal alles drin machen, was du im Ofen machst.
Ja.
Aber viel besser und viel schneller vor allem, weil du hast quasi keine Aufheizzeit. Hm. Und so ein, also so Brokkoli-Röschen, wenn du die vorher so ein bisschen in minimal Öl mit ein bisschen Paprikapulver schwenkst, sind die in 8 Minuten fertig. Das komplette Huhn, was ich da drin gemacht habe, 45 Minuten.
Ja.
Also es ist wirklich sehr, sehr zügig alles.
Hm.
Und wenn man jetzt so Sachen macht wie hier so ich hab aber auch diese, es gibt auch diese veganen Fertigschnitzel.
Ja.
Die habe ich da abends jetzt auch mal einfach reingeschmissen. Da sparst du dir einfach wahnsinnig viel Fett, was du sonst in die Panierung reinhaust und dann mit isst. Aber wirklich für das schnelle Essen oder beziehungsweise eigentlich alles, was man auf dem Herd kocht, du kannst mindestens eine Sache auf diese Heißluftfritteuse auslagern.
Okay.
Was dir viel schneller und nebenbei dann weggeht und du hast nicht noch einen Topf da stehen. Mhm.
Und wenn man jetzt klassisch Pommes da reinschmeißt, dann, ich meine, Pommes sind ja vorfrittiert, das heißt, die haben wahrscheinlich eine Fetthaut.
Genau. Also es ist, man muss unterscheiden zwischen Produkten, die für den Backofen gedacht sind,
ja,
oder für die Fritteuse gedacht sind. Weil Sachen, die für den Backofen gedacht sind, die brauchst du, da brauchst du nicht einen Tropfen Fett noch dran, weil da ist okay, schon Fett dran, weil die ja schon vorfrittiert sind.
Ja.
Sachen, die ausschließlich für die Fritteuse sind, habe ich jetzt auch ausprobiert, da musst du mit so einer Sprühflasche am besten so ein bisschen Öl drauf sprühen.
Hm.
Also, weil es sonst einfach zu trocken wird.
Ja.
Aber damit kannst du sehr gut dosiert, naja, entweder als Ofen oder wirklich als eben ganz schnelle Fritteuse.
Hm.
Was nicht funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert, aber das kann technisch nicht funktionieren, ist so ganz klassisch selber was panieren.
Okay.
Also, ja doch, das wird funktionieren, das wird aber, glaube ich, viel zu trocken.
Mhm.
So, ne, weil das, ich glaube, das muss in irgendeiner Form vorfrittiert werden.
Ja, das muss. Also,
ich weiß nicht, das könnte ich ja nochmal ausprobieren. Aber ich hab das Ding jetzt seit, keine Ahnung, seit 2 Wochen und ich würde sagen, jeden zweiten Tag ist es abends an.
Wow.
Und sei es für irgend, also wie gesagt, sei es für Gemüsebeilage.
Wie sieht so ein Ding denn aus?
Also ich habe jetzt so ein Teil mit 2 Garkörben.
Hm.
hat den Vorteil, dass du zwei Sachen machen kannst, die unterschiedlich lang dauern, mit einer unterschiedlichen Temperatur, und die sind dann trotzdem zeitgleich fertig. Kannst du so programmieren. Und das sieht so aus wie, wie sieht das aus? So wie so eine Schublade, sagen wir mal eine Mikrowelle mit Schublade vorne.
Okay, und der, und die Körbe, die, die gucken raus. Das ist keine Tür, die du zumachst, sondern das ist wie, nee, so ein offener.
Bei mir schiebt man die vorne so rein.
Okay, also quasi ein offener Grill oder ein Salamander in der Küche oder so.
Nee, wenn du die reinschiebst, dann ist das, dann ist ein geschlossenes System.
Ach so, okay.
Also stell dir vor, das ist wie zwei so Schubladen.
Hm. Okay.
Zwei so höhere Schubladen. Wow, oder wenn die, die einfachen, die sind dann so ein bisschen größer und so halb rund.
Ja.
Gibt bestimmt auch andere Bauformen, aber das ist, ist ein weiteres Gerät, was in der Küche steht, deswegen hatte ich ja so Angst davor, aber das ist absolut empfehlenswert für, wenn man abends schnell mal was Warmes noch haben will.
Mhm. Macht das irgendeinen Dreck? Das heißt, wenn du die Schubladen wieder raus...
Nein, das ist ja das Gute.
Nicht?
Naja, also du hast unten, das ist jetzt nicht so, natürlich, weil da die Luft zirkuliert, hast du unten so einen Abstandshalter in dem Korb drin, damit du die Sachen nicht direkt auf dem Boden liegen. Natürlich, je nachdem, wie fettig jetzt irgendwas ist, musst du den ganzen Korb, der Korb ist ja kein Korb, sondern ist ja wie so eine Schublade, den musst du schon vielleicht dann einmal kurz durchspülen. Aber ansonsten entsteht da kein Dreck.
Also es spritzt kein Fett oder irgendwas, wenn du die Schubladen aufmachst?
Nein, nein, nein.
Ich mir okay.
Es stinkt ja auch nicht.
Mhm.
Also nicht so. Nicht so schlimm. Also wie gesagt, das Brathähnchen, was ich da drin gemacht habe, das habe ich schon vorher mit so einer fetten, mit so einem Rub, mit so einer Ölmarinade.
Ja.
Wer ist jetzt so ein Magic Dust Rub?
Mhm.
So richtig fett eingepinselt. Riecht dann schon in der Küche, als hätte man ein Brathähnchen gemacht, aber...
Das ist ja auch der Sinn der Sache.
Das ist ja auch der Sinn der Sache, genau. Ja, ich werde weiter berichten, aber es ist ja jetzt schon ein Erfolg.
Da kannst du mal sehen, wie viel ich darüber weiß, nämlich gar nichts.
Ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Weil man muss, ich dachte auch so, das ist dann irgendwann begrenzt, aber umso mehr man sich damit beschäftigt und auch Rezepte im Internet liest, auf so mehr Sachen kommt man, die man dann doch auf das Ding verlagern kann.
Hm.
Wo man gar nicht dran denkt. Das ist gut.
Es gibt für die Heimküche vielleicht auch neue, interessante Entwicklungen. Ich wundere mich halt bis heute, dass die gemeine Heimküche nicht sowas in klein hat, was wir in der Gastroküche haben, nämlich ein Kombidämpfer.
Doch, gibt's doch.
Ja, gibt es schon, aber das hat lange nicht jeder. Dabei müsste das eigentlich jeder haben.
Ja, und was ich nicht verstehe, ich war letztens noch in so einer Küche, wo jemand zwei, also das ist ja, gibt es ja ganz normal in dieser Backofenbauform, gibt es ja auch diese Dampfgare. Mhm. Warum man dafür zwei Geräte braucht? Also einmal einen normalen, klassischen Backofen und einmal einen Dampfgare. Weil in der Gastro ist das doch ein Gerät.
Das ist ein Gerät und das kann so ziemlich alles. Also Dampfgaren, Trockengaren, fast wie so eine Heißluftfritteuse, weil du hast ein reines Heißluftprogramm zum Beispiel.
Mhm.
Und diverse andere Funktionen.
Ja.
Und klar, die Dinger sind teuer, weil die groß sind und viel können, aber wenn man das Ganze verkleinert auf Heimküchengröße, dann müsste das eigentlich bezahlbar sein. Und ich verstehe nicht, dass es sowas nicht gibt. Zumindest nicht standardmäßig.
Nee, nicht standardmäßig. Und dann als eigenes Gerät, was ich nicht verstehe.
Mhm.
Aber vielleicht ist das zu spezial.
Aber du kannst so viele geile Sachen damit machen.
Was kann man denn, wenn man den das Wasser dazu schüttet, also den Dampf, was kann man damit anders machen als mit ohne Dampf?
Du kannst zum Beispiel innerhalb von wenigen Minuten jedes Gemüse dampfgaren, was nicht ganz das gleiche ist wie einfach dämpfen. Hm. Denn zum Beispiel eine dampfgegarte Möhre hat einen unglaublichen Eigengeschmack.
das ist mir jetzt bei dem Brokkoli aufgefallen, den ich in der Heißluftfritte gemacht habe. Wow, war das Brokkoli.
Ja, ja genau,
weil du das ganze Wasser nicht, also den ganzen Geschmack nicht da rauskochst, ne?
Ja, richtig, genau. Das bleibt alles drin. Du brauchst nicht mal zu salzen und hast trotzdem einen Effekt, als wären die leicht im Salzwasser gegart worden. Mhm. Weil einfach das gemüseeigene Salz nicht rausgewaschen wird. Ist schon geil.
Ja, man braucht wahnsinnig viele Geräte in der Küche. Ja, ne? Man braucht einfach total viele Geräte in der Küche. Ja, so, was haben wir denn hier? Tipp der Woche. Ach, ich habe noch ein unnützes Wissen mitgebracht.
Ach ja, ich auch.
Nämlich, weißt du, wer Michael Collins ist? Oder war?
Nee,
das sagt mir jetzt gar nichts. Das ist so traurig. Also das weiß halt keiner, aber das ist der dritte Mann neben Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Wir reden von der ersten Mondlandung Apollo 11. Und man redet immer nur über Neil Armstrong und Buzz Aldrin.
Warum eigentlich? Was hat der Collins denn gemacht?
Oder darum kommt. Weil der Michael Collins gilt bis heute als die einsamste Person der Welt, weil der ist, während die anderen beiden mit der Landekapsel aus dem eigentlichen Raumschiff Richtung Mond runter sind, ist er ganz alleine in dem Raumschiff, alleine hinter den Mond geflogen und war sogar natürlich vom Funk abgeschnitten.
Ja.
Und saß einfach alleine in dieser Raumkapsel hinterm Mond, ohne Funk.
Der arme
Kerl. Und die anderen beiden haben eine Live-Schalter zur Erde gemacht, dass sie die ersten Schritte auf den Mond machen. Und dann ist der wieder nach vorne gekommen und dann haben die sich halt wieder da getroffen.
Er hat komplett hinterm Mond gewohnt.
Komplett hinterm Mond und so, dass man noch nicht mal den Namen kennt, der Arme. Ja. Also das ist ein unnützes Wissen, aber ich finde, eigentlich sollte man das wissen, dass der arme Kerl, der Michael Collins, ich sage jetzt nochmal Michael Collins. Ja. So.
Mann. Michael. Ja, mein unnützes Wissen ist leider auch gar nicht so unnütz. Das ist mir auch heute vor die Füße gefallen. Und nicht nur heute, also das Thema Banane, weil wer Magen-Darm hat, hat viel mit Banane zu tun. Die werden ja bekanntlich unreif geerntet und dann quasi auf dem Schiff von Südamerika oder wo immer die herkommen, nach Europa, werden die mit einem Reifegas behandelt. Schön langsam, sodass die den richtigen Reifezustand haben, wenn die hier ankommen im Supermarkt und also quasi fast reif sind. Und dieses Gas heißt Ethen. Und kurioserweise strömen Äpfel das gleiche Gas aus.
Also Bananen. Also ich weiß, dass man Äpfel und Bananen nicht ineinander legen darf.
Oder ja, genau, so. Das ist der Grund.
Aber es ist ja interessant, dass es genau das gleiche Gas ist.
Äpfel strömen Ethen heißt das. Ethengas aus und das führt dazu, dass die Bananen viel zu schnell reifen, wenn die in Apfelnähe gelagert werden.
Aber werden denn so Bananen in diesen Kisten, wo unten drunter dann immer die Drogen versteckt werden in den Container.
Genau die.
Sind die eingetütet?
Boah, du kennst ja auch so typische Bananenkisten.
Ja.
Die sind ja von unten, die haben überall Löcher.
Ja, aber dann verströmt das Gas doch.
Gleichzeitig bedeutet das, du kannst sie von außen mit diesem Gas beströmen.
Ach, in dem Container werden die ganze Zeit
Genau. Ich weiß nicht, ob die ganze Zeit oder nur ein Teil der Zeit, weil irgendwie sollen die auch nicht überreif werden, aber die kriegen irgendwie so eine Gasbehandlung zwischendurch.
Man könnte allerdings auch einfach Äpfel mit da rein tun.
Zum Beispiel. Ein Apfel für jede Bananenkiste. Aber das ist ja viel zu teuer, weil wahrscheinlich ist das Gas billiger als ein Apfel.
Höchstwahrscheinlich, ja. Und irgendeiner muss ja auch mal dann früher ausprobiert haben, wie früh man diese Bananen ernten muss, damit die dann hier vernünftig ankommen. Ne?
Ja.
Also dieses Timing muss ja irgendjemand mal so gecheckt haben.
Mhm. Naja, genau. Und die kommen ja aus verschiedenen Gegenden. Das heißt, aus Südamerika kommen sehr viele, aus Mittelamerika, das ist nicht ganz so weit, von den Kanarischen Inseln zum Beispiel kommen Bananen, ist ja bei weitem nicht so weit. Also müssen die ja irgendwie genau austüfteln, wie viel Ethengas die kriegen müssen, um hier reif anzukommen.
Ja, aber man kann ja bestimmt mit der Menge des Gas oder mit wie oft die dann besprüht werden, damit kann man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen das Timing machen, oder?
Ja, klar.
Also wenn man jetzt weiß, man hat eine weite Route und die sind sehr früh geerntet, dass man die dann weniger... Naja, du weißt, was ich meine.
Ja.
Sag mal, ich hätte dir mal wieder 5 Speed-Fragen mitgebracht.
Ja, warum denn
so,
nicht?
So unfassbar lange nicht mehr gemacht.
Es ist wieder soweit. 5 schnelle Speed-Fragen, die niemals schnell und niemals Speed sind.
Sag mal, kannst du dir einhändig die Nase putzen?
Ja, schon.
Ja, aber cool? Oder kannst du nur dir die Nase putzen? Weil es gibt so Leute, die putzen, also ich kann das nicht. Aber es gibt so Leute, die machen das so cool. Die holen mit einer Hand so ein Taschentuch raus und schneuzen sich so cool die Nase.
Ja, also wenn ich beide Hände frei habe, benutze ich auch beide Hände.
Ja, ne? Mhm.
Ist irgendwie besser kontrollierbar.
Ja, jetzt hast du natürlich auch eine Nase, wo man vielleicht sehr viel zuhalten muss.
Ja.
ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht sind ja die, die das so cool können, die so ganz kleine Nasen haben.
Ja, mag sein. Also so ein Michael Jackson hat wahrscheinlich nur 3 Finger gebraucht. Nach seiner OP.
Ist mir irgendwann mal aufgefallen.
Ja.
Wir unterbrechen für eine wichtige Mitteilung. Es folgt ein Kompliment an Recki Reck.
Schon wieder.
Recki, du hast ein wahnsinnig symmetrisches Gesicht, wollte ich dir mal sagen.
Danke,
so, kommen wir zur zweiten Frage. Was ist für dich so ein klassisches bei den Eltern essen? Essen. Also bei den Eltern essen, essen.
Bei den Eltern essen, essen. Nichts, was man so glauben würde. Also nichts altmodisch Deutsches, sondern irgendwas Italienisches. Meistens Nudeln.
Aber ja, ist das so ein Essen, wo du dich dann drauf freust, weil es das auch in der Form nur bei den Eltern gibt?
Ja, mehr oder weniger. Also ja, doch.
Aber wie kommt das? Das ist Italienisch, also Nudeln?
Mein Vater kocht gerne und der weiß, dass ich das gerne esse und dann gibt's das auch. Bei meinen Eltern hat es noch nie so ein Traditionsessen wie Sauerbraten gegeben oder so. Das würde ich mir manchmal wünschen, aber das hat eben keine Tradition bei uns.
Mhm. Okay, ich dachte, ihr hättet vielleicht so ein klassisches so, ach, der Andreas kommt nach Hause, dann kochen wir dem mal das und das.
Nee, das werden meistens Nudeln mit Wild oder Nudeln mit Hähnchenleber oder so.
Nudeln mit Hähnchenleber?
Ja.
Aha.
Das ist lecker.
Ja, wenn du das sagst. Ja, bei uns zu Hause ist das auch total kurios. Da gibt es auch nicht so eigentlich dieses klassische Menügericht, aber irgendwie, und ich kann dir gar nicht erklären, warum, hat sich so raus, also hat sich in so ein Menü, also so ein, das ist gar kein Menü, ich rede von Mettbrötchen.
Ah, okay.
Das hat sich entwickelt. Früher als Kind hab ich nicht oft Mettbrötchen zu Hause gegessen, aber irgendwann hat sich, ich weiß, wie gesagt, keine Ahnung, das ist erst seit 20 Jahren so, dass es dann immer Mettbrötchen gab, wenn ich zu meinen Eltern gefahren bin, beziehungsweise andersrum, heutzutage bin ich da auch schon mal hingefahren, weil ich Mettbrötchen will.
Ah, okay.
aber es gibt überhaupt gar keinen Grund, glaube ich. Das hat sich einfach so...
Ja, das mit dem italienischen Pasta-Gericht hat sich bei uns auch erst entwickelt, weil ich kann mich noch lebhaft an mein erstes italienisches Gericht erinnern, als Kind. Und das war Miracoli.
Lecker.
Das haben wir für italienische Küche gehalten. Bis wir dann mal selber in Italien waren und festgestellt haben, da gibt es weit und breit kein Miracoli.
Miracoli, ist das das mit dieser fertigen Tomatensoße?
Genau, ja. Yep. Also so drei Tütchen drin, eine Tüte ist so ein Plastik-Parmesan-Käse, eine Tüte ist Tomatenmark und die dritte Tüte sind italienische Gewürze oder das, was man früher dafür gehalten hat.
Das hat man dann alles zusammengekippt, oder?
Ja, im Grunde kochst du deine Spaghetti, dann rührst du Tomatenmark mit den Kräutern zusammen, vielleicht mit ein bisschen Kochwasser. Dann schlotzt du das oben auf die Nudeln drauf und am Ende kommt dann dieser Plastik-Reibekäse.
Boah, ich weiß ganz genau, wie das Tütchen riecht, wenn man das aufreißt.
Ich auch. Ich würde es gerne noch mal probieren, ehrlich gesagt. Das hat nichts mit italienischer Küche zu tun, aber...
Wird einem denn suggeriert, dass das italienisch sein soll?
Ja, nicht zuletzt durch den Namen.
Ja, okay. Ja, gut. Ja, kannst ja mal ausprobieren. Ich habe ja letztens auch im Sinne dieses Podcasts, habe ich ja auch Ravioli gegessen.
Die habe ich danach auch nochmal ausprobiert. Und es ist tatsächlich ein Geschmack meiner Jugend, auf den ich verzichten kann.
Ja, wenn man mal nichts anderes hat.
Ja.
So, kommen wir zur nächsten Frage. Ach komm, die ist gut hier. Ich habe nämlich heute ein bisschen mehr als 5, deswegen muss ich auswählen. Hast du schon mal einen Rasenmäher bedient?
Ja, klar.
Ja?
Ja, sicher.
Ja, ich wurde letztens gefragt und habe ich nämlich auch überlegt und meine Antwort war, ja, mit 6.
So. Ja, ich so mit 14, also mit 14 musste ich auch zu Hause mal Rasen mähen und so. Und jetzt kürzlich, also letzten Sommer habe ich noch einen bedient.
Ja, aber also Rasenmähen, eigentlich macht das auch total Spaß.
Ja, wenn man es nicht regelmäßig muss.
So, das wollte ich nämlich sagen. Also ich glaube, wenn man einen eigenen Garten hat, dann wird es scheiße.
Ja, genau. Und wenn man ein ordentliches Maschinchen dafür hat, also wenn man einen Rasenmäher hat, der auch was kann.
Also ich durfte ja selbstredend mit 6 keinen normalen Rasenmäher benutzen. Bei Oma, sondern da musste ich immer diese Dinger, die man so anschiebt und dann dreht sich vorne so eine Walze.
Ja, diese Handrasenmäher.
Genau.
Also voll manuell.
Genau, voll manuell und durch den, ich glaube, da gibt es so eine Umsetzung von den Reifen oder von der Achse dann vorne auf so eine sich rotierende, sieht aus wie so ein Mähdrescher in ganz klein.
Ja, genau.
Und aber wenn man halt so groß ist wie der Handrasenmäher selbst, dann muss man da ja auch so ganz unhandlich so die Arme hochreißen und dann kriegt man den Druck ja gar nicht so richtig auf den Rasen. Ja, ich überlege gerade, ob ich das furchtbar fand oder nicht, weil ich da jetzt gerade so drüber rede, als wäre ich dafür zu verpflichtet worden, auch mal den Rasen zu mähen, aber vielleicht war es so ein Mittelding.
Also ich erinnere mich noch lebhaft an den Rasenmäher meiner Eltern damals, der so unterdimensioniert war selbst für den kleinen Garten, den wir hatten, dass sobald die Grashalme länger als 3 Zentimeter waren, ist er da nicht mehr durchgekommen. Du musstest irgendwie alle 10 Zentimeter neu ansetzen oder der ist ausgegangen, du musstest ihn wieder freikratzen. Und dann hatte der so einen Auffangkorb hinten und alle 3 Meter war der voll.
Benzin oder elektrisch?
Elektrisch.
Weil ich glaube nämlich, diese alten elektrischen Rasenmäher, die hatten, das war auch jetzt nicht einfach, die hatten auch einfach nicht die Power.
Nee. Kannst du echt knicken.
Ja, und heutzutage hat man so Igelschredderer-Roboter ja im Garten rumfahren.
Ne? Ja, ne? Genau.
Auch gut.
Auch schön.
So, komm, ich habe hier noch... Ach komm, die ist gut. Was, haben wir noch nie so richtig drüber gesprochen. Und ich glaube, es gibt auch mehrere Antworten für verschiedene unterschiedliche Dinge. Nämlich, was ist denn deine Lieblingsfarbe eigentlich?
Meine Lieblingsfarbe?
Und ich denke jetzt mal so an so Sachen. Also bei mir gibt es so einen Unterschied zwischen Autos und T-Shirts zum Beispiel.
So habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Also ich habe so eine Lieblingsfarbe, die aber eigentlich in meinem Leben kaum auftaucht. Weil das passt einfach nicht. Aber Orange ist meine Lieblingsfarbe. Aber ich habe keine Orangen.
Ich wollte gerade sagen, das taucht bei dir wirklich nicht auf.
Nee, ich habe keine Klamotten, die orange sind. Oder mein Auto ist nicht orange oder irgendwas. Also ich mag Orange und...
Du guckst dich um und du siehst nirgendwo
orange. Nirgendwo, nirgendwo.
Ich überlege gerade, ob ich so eine Farbe habe, die so vermeintlich meine Lieblingsfarbe ist, aber die einfach nicht existent ist. Ich wüsste, bei mir ist halt alles schwarz. Aber zum Beispiel nicht meine Wände.
Nee. Ja, ich trage viel schwarz, um mir die Sache einfach zu machen, was Farbkombinationen angeht. Also die nicht aus Farbe bestehen, weil sie schwarz sind.
Ja, richtig, genau. Mhm. Aber geil, mit dem oranges Meer, das merke ich mir.
Ja, ich hatte mal ein oranges T-Shirt und das fand ich cool. Aber ich habe seitdem nie wieder eins gefunden.
Vielleicht wolltest du insgeheim auch zur Müllabfuhr.
Vielleicht, aber das ist ein anderer Orangeton.
Aber welchen? Eher so 70er-Jahre-Orange?
Genau, also erinnerst du dich noch an die Zwiebackfirma Brandt?
Ja.
So, die ist orange.
Das ist ja schon so ein bisschen 70er-Orange.
Ja, ja.
Orange oder orange? Wie sagt man? Orange, also, ne?
Im
orange.
Ruhrgebiet sagt man orange.
Mit G-S-C-H am Ende.
Natürlich.
Orange. Mhm. Ja. Gut, letzte Frage. Du sitzt als Beifahrer im Auto und findest die Musik scheiße und zu laut. Was machst du? Weil es gibt ja so eine Regel, zumindest gibt's die unausgesprochen bei uns in der Firma, der fährt bestimmt über Musik und Radio und ob ja und ob nein. Aber mir ist es letztens im privaten Umfeld aufgefallen. Mm.
Ich bin kürzlich bei meinen Eltern mit als Beifahrer im Auto gefahren und mein Vater, weil der schwerhörig ist, hat die Musik immer auf volle Kanne. Und es ist auch nicht das, was ich jetzt mir anhören würde. Insofern habe ich den Musikgeschmack akzeptiert, aber nicht die Lautstärke.
Okay.
Ich habe also eigenmächtig die Lautstärke verringert.
Unbemerkt oder bemerkt?
Ganz offen.
Weil das war, ich habe auch nicht die Musik geändert, aber ich habe heimlich leiser gemacht. Weil manchmal muss ein Fahrer ja auch zur Seite gucken oder nach hinten. Dann Schulter.
aber merkt er nicht, wenn das leiser wird?
Ja, man darf das ja nur in ganz kleinen Schritten machen.
Hm. In kleinen Dosen.
In ganz kleinen Dosen, dann geht das. Nee, aber weil ich habe schon auch früher, wenn ich auch für die Firma sehr viel mit Leuten im Auto gesessen habe, ich schon auch darauf bestanden, dass wenn ich gefahren bin, dass ich entscheide, was läuft und ob und wie laut. Deswegen traue ich mich bis heute nicht, wenn ich als Beifahrer irgendwo sitze, irgendwas zu sagen.
Obwohl du der Chef bist.
Nee, aber so. Nee, das finde ich nicht gut. So, das waren die 5 Fragen. Ich habe aber noch eine Zusatzfrage.
Ja.
Nämlich eine Quizfrage von Wer wird Millionär? 32.000 Euro Frage.
Oh.
So, und die Frage ist vielleicht einfach für dich, vielleicht auch nicht. Wobei handelt es sich nicht um Vögel? Pinguine, Sträuße, Wellensittiche oder Kakadus? Ich wiederhole nochmal.
Ja.
A. Pinguine, B. Sträuße, C. Wellensittiche, D. Kakadus.
Also entweder Pinguine oder Kakadus. Vom Gefühl her. Pinguine. Ich meine, etwas, das vogelartig ist, aber kein Vogel. Was ist das dann? Ein Strauß ist ein Vogel. Ein Kakadu ist eine Papagei-Art.
Ich kürze das mal ab, weil du es jetzt gerade so ein bisschen quasi gecrashed hast. Weil ich habe dir ja vorgelesen eben A, Pinguine, B, Sträuße, C, Wellensittiche, D, Kakadus.
Ja.
Und der arme Kandidat hat auch weil er dann einfach geraten hat, ist dann doch auf die Pinguine gegangen. Ja. Korrekte Antwort war B, Sträuße.
Ein Strauß ist kein Vogel.
Nee, der Plural von Strauß ist Strauße. Und Sträuße sind Blumen. Und das ist, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also der Typ hat sich auch im Nachhinein richtig aufgeregt darüber, weil für eine Zwei, also die, es gibt ja bei Wer wird Millionär gerade so in den unteren Fragen so Rechtschreib- oder Scherzfragen oder so ein bisschen, ne, die so in die Richtung sind. Aber die 32.000-Euro-Frage ist ja weit davon entfernt. Und man kann ja anhand der Höhe des Fragenwertes schon abschätzen, wie sehr muss ich jetzt überlegen und wie sehr nicht. Und da ist die Frage, finde ich, sehr, 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 sehr frech. Und das ist echt ziemlich zu Recht aufgeregt.
Das ist gemein, das ist wirklich gemein. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es solche Plurale gibt, die nicht immer so ganz astrein sind wie Wagen und Wägen und so. Und, also da hätte ich nicht im Entferntesten dran gedacht.
Nee. Und weil ich war mir auch so felsenfest sicher, dass das alles Vögel sind.
Ja.
Und gerade auch, also das mit dem Pinguin, was vielleicht noch am naheliegendsten ist, und das wusste ich aber auch sowas von hundertprozentig, dass das kein Vogel ist, ein Vogel ist. Ich hat es gerade bei mir gepimpt, gepiept, gepimpt.
Gepimpt.
Das gibt's ja nicht. Ja. So viel dazu. Dann machen wir das zu hier.
Das waren sie wieder, unsere 5 schnellen Speed-Fragen, die niemals schnell und niemals Speed sind. Aber weißt du, was wir noch nicht hatten heute?
Wir unterbrechen für eine wichtige Mitteilung. Es folgt ein Kompliment an Recki Reck.
Recki, weißt du, dass ich noch niemanden lauter hab schnarchen hören als dich?
Das ist ein Kompliment.
Ja, ein Kompliment muss ja nicht immer für die Person, die es bekommt, positiv sein.
Aha.
Hä? Nee, also vielleicht auch für alle anderen.
Nee, schön.
Danke. Aber die wichtige Meldung unterbrach dich in etwas.
Ach so, weißt du, was wir heute noch gar nicht hatten? Was wir nicht vergessen dürfen, bevor wir hier heute Abend den Sack zumachen.
Nein.
Den Song des Tages.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Normalerweise, wenn wir sowas durch Laberei vergessen, dann schieben wir das einfach auf die nächste Woche. Deswegen gehe ich davon aus, dir brennt dieser Song sehr auf der Seele, dass du den heute loswerden möchtest.
Ja, nicht zuletzt, weil ich den eigentlich schon letzte Woche loswerden wollte und nicht dazu gekommen bin aus magen-darm-technischen Gründen.
Okay, dann bin ich. Warte mal, dann haben wir vielleicht haben wir das Gleiche. Ich bin gespannt.
Also es ist niemand verstorben oder so, sondern ich wollte einfach daran erinnern, dass am 25. Februar George Harrison Geburtstag hatte.
Ach so, okay, nee, dann nicht.
Und deswegen habe ich einen Song mitgebracht von seinem letzten Album, das er lebend veröffentlicht hat. Und zwar von dem 87er Album Cloud 9, When We Was Fab.
Mhm. Hilf mir gerade nochmal, George Harrison ist Beatles, ne?
Das sollte ich vielleicht dazu sagen. Das ist vielleicht nicht jedem Hörer klar, der in deinem jungen Alter ist.
Naja, doch. Also deswegen, aber Das ist so ein bisschen auch der Michael Collins der Beatles eigentlich, ne? Muss man schon so ein bisschen sagen.
Ja, vielleicht.
Das ist der hinter Mond war auch.
Der war etwas hinter Mond, das stimmt.
Ja. Mhm. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass der Solo auch dann noch Musik gemacht hat.
Ja, der hat in den 70ern ein paar nicht unerfolgreiche Platten gemacht und dann in den 80ern noch mal so ein paar Singles veröffentlicht. I've Got My Mind Set on You kennt wahrscheinlich fast jeder, der damals zugehört hat. Und When We Was Fab war eine kleinere Single vom gleichen Album und ist nicht so bekannt und ist so ein bisschen ein Song über die Beatles von. Also quasi über Jans früher.
Okay. Ja, ich habe einen Song mitgebracht von einem Künstler, der auch eigentlich so das dritte Rad am Wagen, nee, fünfte Rad, sag mal, ne? Fünfte Rad am Wagen, der Ruhrpott-Künstler so ein bisschen ist. Nämlich, und ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch aktiv ist, aber Stoppock hat ein neues Album rausgebracht.
Das stimmt.
Und ich habe mich mal, weil ich jetzt, als ich das gelesen habe, dachte ich, yo, ich habe mir die letzten 25 Jahre über Stoppock einfach überhaupt gar keine Gedanken gemacht und habe mich nochmal so ein bisschen schlau gemacht. Der hat recht regelmäßig noch Platten veröffentlicht oder veröffentlicht noch recht regelmäßig Platten.
Ja, und ich kenne sie alle.
Du kennst sie alle, aber jetzt die aktuelle hast du reingehört?
Habe ich noch nicht reingehört, ne.
Ich muss sagen, also ich habe jetzt so in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen quer gehört und ich muss sagen, jetzt die aktuelle Platte ist mit Abstand die beste der letzten 10 Jahre auf jeden Fall.
Oh.
Weil insgesamt ist die so sehr, 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 sehr analog geil gemacht.
Mhm.
Und ja, vielleicht kannst du mehr über Stoppock erzählen, wie der eigentlich so Musik macht. Das ist ja so ein Mittelding aus ernst gemeint und nicht so ganz 100% ernst gemeint.
Ja,
musikalisch wie textlich.
Ja. Stoppock ist so ein Rock'n'Roll-Künstler, der irgendwo zwischen Folk und Rock angesiedelt ist und alles irgendwie verquirlt. Und textlich ist das oft so ein bisschen mit Augenzwinkern, ein bisschen so Ruhrpott-mäßig oder manchmal aber auch poetisch. Also auch das
ich habe den Titel des Songs noch gar nicht genannt, den ich mitgebracht habe. Und daran erkennt man das nämlich auch. Das Album heißt Teufelsküche und den Titel, den ich mitgebracht habe, heißt In Teufelsküche brennt noch Licht.
Genau.
So. Und das beschreibt das sehr gut. Es ist das 20. Studioalbum von Stoppock und es gibt unter anderem Features da drauf mit Käthe. Sagt mir überhaupt nichts.
Nee, mir auch nicht.
Mit C geschrieben, mit der Kölner Band Fortuna Ehrenfeld, mit Alan Cohen, mit Olli Schulz und ich glaube noch so 2, 3 anderen.
Mhm.
Als Jubiläumalbum. Aber es wirklich lohnt sich, da mal reinzuhören.
Ja. Und Stoppock ist so ein Typ, der hat seit Jahrzehnten so ungefähr die gleiche Fanbasis. Und der spielt jedes Jahr, komme was wolle, eine Solo-Tour und eine Band-Tour.
Mhm. Hab ich auch gesehen.
Und ich habe schon viele von den Konzerten gesehen, sowohl Solo als auch Band. Und es lohnt sich immer wieder, weil es sind immer wieder geile Musiker und macht ziemlich Spaß.
Aber das ist interessant, dass du das noch verfolgst, weil so Westernhagen oder Grönemeyer oder sonst was.
Ja.
So von denen bekommt man irgendwie mit, aber von Stoppock habe ich einfach nichts mitbekommen in den letzten 20 Jahren.
Ja, Stoppock lief immer so ein bisschen unterm Radar. Das heißt, in den 90ern hatte der mal so 2, 3 Radiohits. Und das war's dann.
Also das ist so ein bisschen der George Harrison und der Michael Collins.
Ja, genau.
Der Ruhrpott-Rocker.
Ja, der war immer ein bisschen zu schräg für den Charterfolg. Also er hat sich nie so angepasst. Was sich heute für ihn auszahlt, weil der spielt immer noch vor 1.000 oder 2.000 Leuten und muss nicht viel dafür tun. Außer
und was ja heutzutage der geldwerte Vorteil quasi ist als
richtig,
Musiker
genau.
Und nicht die Platten zu verkaufen.
Ja, genau so ist das.
Ja, spannend. Schmeiß mal alles auf die Liste oben drauf.
Jo. Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
So sieht er das.
So sieht er das. Warst du schon im Film namens, jetzt habe ich mir fast den Namen entfallen, aber hast du schon Zone of Interest gesehen?
Nee.
Hast du davon gehört?
Ich habe davon gehört, das ist ein Hollywood-Film mit einer deutschen Schauspielerin, ist das richtig?
Nein. Das ist ein deutsch-polnischer Film, der den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss,
ach ja, natürlich,
in seinem Zuhause begleitet, porträtiert, und sein Zuhause ist oder war skurrilerweise an der Lagermauer in Auschwitz. Also ja, direkt an der Mauer hatte der sein idyllisches Einfamilienhäuschen mit Garten, wo viele Kinder von ihm drin gespielt haben. Und im Hintergrund haben die Schornsteine gequalmt. Und ich werde den unbedingt mir im Kino anschauen, weil ich habe da jetzt ein paar Berichte auch drüber gehört, und dieser Film transportiert sich, weil der spielt eigentlich zu 95% auch in diesem idyllischen Familienhaus.
Ja.
Und die ganze Stimmung und alles transportiert sich in dem Film über den Ton, weil man hört, was hinter der Mauer abgeht, ja, und man, also alles und diese ganze Stimmung, und das, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, weil das ist ja, diese Story ist einfach so hart absurd, dass der da gewohnt hat mit seiner Family, ja, und die sich das aufgebaut haben wie in keine Ahnung, hier in Köln-Lindenthal, in so einem
Einfamilienhäuschen. Die reinste Idylle.
Die reinste Idylle, und dann wird er ja irgendwann auch nach Oranienburg versetzt, weil in Auschwitz nichts mehr zu tun ist, und die Frau, also seine Frau sich dann ja partout weigert, auch aus diesem Haus auszuziehen, da bleibt und er irgendwann mit dem Auftrag, weitere 700.000 Menschen zu vergasen, wieder zurück nach Auschwitz darf und sich nur darauf freut, in sein idyllisches Häuschen wieder zurückzukommen. Mhm. Und also diese Absurdität, was seine Arbeit ist, irgendwie so überhaupt nicht mehr realisiert. Also ich bin mal wirklich Hammer, gespannt, wie die das. Also das ist ein. Also die Story ist natürlich wahr, und es gibt einen Roman darüber, und dieser Roman galt die letzten Jahrzehnte immer als unverfilmbar. Mhm. Und jetzt ist sich daran getraut worden und eben halt über so eine Erzählart, die sich nicht großartig jetzt über Bilder erzählt, sondern über Sachen, die man nicht sieht, und über den Ton.
Ja,
deswegen sollte man den auch im Kino sehen, wie ich gehört habe. Ich bin immer gespannt. Werde ich mir angucken. Boah, das ist ein richtig schönes Rausgeht-Thema aus diesem Podcast, ne?
Ja, ne?
mit richtig guter Stimmung. Oh. Nee, aber stehst du auf so Filme?
Ja, absolut, ja.
Weil das ist ja eigentlich, ich habe nämlich auch rumgefragt und überlegt, mit wem man sich diesen Film angucken kann. Es ist auch wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden, mit dem man sich so einen Film angucken kann. Mhm. Ich habe jetzt jemanden gefunden, der sich auch dafür interessiert, aber das ist ja jetzt kein Popcorn-Kino, ne?
Überhaupt nicht, ne?
Nee. Überhaupt gar nicht. Mhm. Nee. Ich bin mal gespannt.
Na, coole Sache.
Ja, oder auch nicht. Ach, komm, ein letztes Mal.
Wir unterbrechen für eine wichtige Mitteilung. Es folgt ein Kompliment an Recki Reck.
Ich hab mir die Sachen hier tatsächlich immer so aufgeschrieben. Und es ist gar nicht so einfach. Irgendwann so kommen. Pass auf, der ist so richtig schlecht. Ich schätze deine Weisheit, sie erinnert mich an Gandalf von Herr der Ringe.
Aha. Ja, auch hierfür darf ich mich herzlich bedanken.
Ja, das ist gar nicht so einfach, auch Komplimente mal anzunehmen. Das kommt nämlich dazu.
Ja, das stimmt, das ist gar nicht so einfach.
Hm. Ja,
eben. Vor allem, wenn sie berechtigt sind.
Ja, eben. Ja, hast du noch was für diese Woche? Weil wir sind ja schon wieder eigentlich am Ende angelangt.
Wir sind sowas von am Ende. Ja, es bleibt mir eigentlich nur festzustellen, dass auch während der Aufzeichnung dieser Folge waren die Russen bisher nicht hier.
Das soll auch bitteschön auch so bleiben. Ich würde dir gerne noch eine Gedankenhausaufgabe dann mit auf den Weg geben für nächste Woche, was mir mal aufgefallen ist. Und das macht das ganze System eigentlich kaputt, wenn man mal ganz genau drüber nachdenkt. Aber Handschellen, ne? Passt ganz gut zum Thema, wenn die Erpresser kommen. Wenn die dann festgenommen werden, dann kriegen die Handschellen an. Und dann werden die irgendwo anders hingebracht und da machen die ja die Handschellen auf.
Ja.
Ist das so, dass weltweit alle Handschellen den gleichen Schlüssel haben?
Das ist eine gute Frage.
Weil wenn das so wäre, warum hat dann nicht jeder einen Handschellenschlüssel in der Tasche, für wenn man mal Handschellen anhat?
Ja.
Und das wäre doch dann überhaupt gar keine Fessel mehr. Aber es gibt doch wirklich den Fall, dass jemand hier da die Handschellen angezogen bekommt, dann überführt wird und dann von der Justiz die wieder abgenommen bekommt.
Ja.
Und immer passen die Schlüssel. Warum?
Ja, passen die. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Und sind die auch international kompatibel?
Das, ohne Scheiß wäre das mal eine Frage, weil das kann doch nicht sein, dass wenn zum Beispiel, also es ist ja nicht nach Städten oder nach Dezernaten geordnet,
nee,
dass das dann unterschiedliche Schließsysteme sind.
Das sind ja einfache Schlüssel. Das heißt, ist dann zum Beispiel, haben die Amerikaner ein Dreiviertel-Zoll-Schloss und die Europäer zum Beispiel ein 12-Millimeter-Schloss.
So, und warum hat nicht jeder standardmäßig einen Handschellenschlüssel an seinem Schlüsselbund?
Hab ich.
Hast du?
Ja. Vorsichtshalber.
Vorsichtshalber, genau. Hm? Von diesen Plastikhandschellen, die du immer am Bett hängen hast.
Mit den mit dem roten Pelz drumherum.
Und ob die Schlüssel nämlich dann auch zu denen von der Polizei passen?
Das ist die nächste gute Frage.
Also vielleicht muss man nämlich in einen Sexshop gehen, um sich einen Universal-Handschellenschlüssel nur zu kaufen.
Ja.
Dieses und weitere Antworten klären wir dann in der nächsten Woche zur 150. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name war Daniel Täger und wird es auch nach wie vor bleiben. Ich überlasse dir einfach die letzten Worte und verabschiede mich bis in die nächste Woche, also bis zur nächsten Woche und wie auch immer. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Ja, jetzt, wo Daniel weg ist und wir unter uns sind, würde ich sagen, wir schicken Daniel bis zur nächsten Woche in irgendeinen Sexshop, um mal so einen Schlüssel zu besorgen. Denn hier in der Eifel gibt es ja keine. Also Schlüssel schon, aber keine Sexshops. Ich werde mal mit ihm reden, weil ich finde, das ist ein Thema, das sollten wir vertiefen. Bis dahin, Marat Jod und schwenkt rum.